Ja, mit dem Herrn. Ne? Und das geschieht alles in einem Augenblick. Und schon sind wir vollendet in ihm weg. Herrlich. Die Nationen, gegenwärtige Situation, wie viele Brüder es sehen, nächstes Geschehen könnte es sein, Zacharia 12, Vers 2, dass alle Völker rings um Jerusalem da sich mit Jerusalem befassen, um es zu zerstören, zugrunde zu richten, merken aber nicht, dass der Gott Israels mit dem gegenwärtigen Jerusalem für sie eine Taumelschale gemacht hat. Und bei der Gelegenheit kommt es so weit, dass Jerusalem von feindlichen Heeren umzingelt sein wird. Und wiederum nicht so, dass alles Gelände weiter um Jerusalem herum, also in Israel, besetzt oder zerstört schon sein wird. Nein. Wir werden schon sehen. Dann ist Jerusalem ein Laststein geworden für alle Nationen. Zuerst nur für alle Völker ringsum. Das sind die Araber. Nummer eins. Taumelschale. Und dann ein Laststein für alle Nationen. Und dann steht geschrieben in Hosea, in Zacharia 12, und ich werde alle Nationen versammeln, wieder Israel, aber nicht zum Krieg. Stimmt das heute? Sie gibt es schon eine Versammlung aller Nationen. Es gibt eine Versammlung von Nationen, von denen mehr als die Hälfte gar keine Nationen sind. Vor Gott. Nur Stämme, ne? Nebenbei. Alle Nationen werden sich versammeln. Für uns schon Tatsache. Und immer, wenn es um die Frage Israel geht, dann sind diese alle versammelten Nationen der UNO gegen Israel. Hat die Bibel recht? Schon wieder mal. Ne? Ja. Ich sehe das so als eine der vielen Möglichkeiten. Ich erinnere an das Zeugnis oder die Vernehmlassung des Obersten des Kriegsrates in Israel am Fernsehen kürzlich. Der nächste Krieg gegen uns wird furchtbar sein, mit gewaltigen Verlusten. Aber der Sieg Israels wird so gewaltig sein, wie wir uns absolut keine Vorstellung machen können. Und ich darf dazu sagen, da ist er ein Prophet. Bitte nur in Zacharia 12 noch lesen. Da heißt, wenn, also, wie ich es sehe, als Möglichkeit. Sollten die Syrer angreifen, nur unter dem Schutz Moskaus. Dass Syrien schon in letzte Gefahr versetzt, plötzlich riesige Wolken von russischen Fallschirmtruppen um Jerusalem niedergehen. Dann ist Jerusalem belagert, ohne dass das Land schon angetastet ist, mit einem Ultimatum, entweder oder. Was passiert jetzt? Zacharia 12 alles. Ich habe meine Augen offen gehalten über Jerusalem. steht anlässlich dieser Belagerung. Was geschieht jetzt? Jetzt erlebt Israel zum ersten Mal Eingriffe von Engelmächten Michaels. Und die Angreifer, die Belagerer von Jerusalem, oh, furchtbar. Dann weiß ich, liebe Geschwister, wenn das geschieht, dann ist der dritte Weltkrieg gleichzeitig eröffnet. Dann wird Daniel 8 durchgeführt. Und dann sind auch schon die erste Vorerfüllungsdinge laufend vor uns da, die in Hesekiel 38 und 39 angedeutet sind. Und dann erfüllen sich alle gerichtsmäßigen Ansagen der Propheten, Alten und Neuen Testamentes, nicht mehr nacheinander, sondern gleichzeitig ineinander. So macht Gott in seiner Barmherzigkeit eine abgekürzte Abrechnung in seinen Gerichtsansagen. Dann haben wir aber, liebe Geschwister, zur weiteren, und dann ist das, was in Daniel 8 klar bezeugt wird, dass die Weltmacht im äußersten Westen, die ohne die Erde zu berühren über die ganze Erde kommt und die Mächte im Osten vollständig vernichtet. Und alle Feinde Israels sind nicht mehr da. In Kürze. Was das für Konsequenzen hat, ich will nur eine nennen. Es bestünde durchaus die Möglichkeit, wie wir gehört haben, auch bei Reduktion aller Atomwaffen um 50%, würden 10% noch genügen, unsere ganze Erdoberfläche und die ganze Menschheit zu zerstören. Aber unser Gott hat alle diese unheimlichen Dinge, an und für sich wunderbare Gottes Gesetze und Kräfte in seiner Schöpfung in die Hände einer gottlosen Menschheit spielen lassen, übergeben lassen, damit wirklich alles sehr rasch, fast augenblicklich geschehen kann. Ist das heute möglich? Knopf drücken, drückt ein Astronom und sagt mir, wie 6000 Jahre vor Christus wo der Mond stand, die Sonne stand und die Planeten standen. Im gleichen Augenblick. Nur ein Beispiel. Und so auch alles, was jetzt furchtbarerweise, was geschrieben steht, alles. Denn Jesus sagt, das sind Plage der Rache, jetzt, auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. In Bezug auf Gerichtsankündigungen Gottes. Das haben wir nur gestern Abend gehört und vorgestern. Na, wenn das alles noch so schön brav nacheinander geschehen würde, wie in den 6000 Jahren bis jetzt, Kriegsgeschichte und dergleichen Unglücksgeschichte, ne? Na, dann bliebe auch nicht mehr viel übrig. Ne? Wir haben einen wunderbaren Gott. Alles gleichzeitig. Dass alles gleichzeitig geschieht, global, universal, was bis jetzt in den 6000 Jahren zeitlich nacheinander, geografisch nebeneinander geschah, nämlich Babel im Osten, Persien etwas westlicher, Jerusalem da, Griechenland noch westlicher, zwei im Osten von Israel, Babel, Persien, Griechenland im Westen, Rom noch westlicher, Großbritannien war die äußerste westliche Kolonie, der Römer. Diese symmetrische Schau, gewaltig, zeitlich zuerst Babel, dann Persien, dann Griechenland, dann Rom, dann England. England, erste Weltmacht globalen Umfangs. Christliche Nation mit Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaft, die noch nie da waren, in der Meinung, dass dieses Volk hatte die Möglichkeit, 1917 zu treuen Händen diesem Weltreich übergeben, den Juden eine nationale Heimstatt im Lande der Verheißung zu schaffen. Nein. Zweiter Weltkrieg, UNO, naja, aber jetzt ihr Engländer sofort den Juden nach der Hitlerzeit. Nein, sie machen das Gegenteil. Gott das längst erkannt haben, hat dafür gesorgt, dass im Osten und Westen zeitlich nach all dem am Ende der Tage eine Weltmacht ist, die das, was Gott für Israel will erreichen, durchführen wird. Und diese Weltmacht kommt zur Weltherrschaft und richtet einen Weltfrieden auf, wie die Welt noch nie gesehen hat, um Israels Willen. Dass der Wunderbaum Israel, wie wir kennenlernen durften, der gegenwärtige Staat Israel, noch herrliche Zustände zum Verwechseln mit denen vom tausendjährigen Reich, haben wir gelernt, erleben wird. Ich frage mich, oder die habt euch auch schon gefragt, wer sind wir, wer bin ich? Solche Perspektiven, ich will mal vorsichtig sagen, meinen sehen zu dürfen. Nein, nein, nicht meinen sehen zu dürfen, sehen zu dürfen. Da. Nämlich, diese Weltreiche waren zeitlich nacheinander da, aber genau von Osten nach Westen, bitte, eines nach dem anderen. Und dieses genau von Osten nach Westen ist nicht nur einfach, weil Gott wollte von Osten nach Westen, sondern die ganze Darstellung von Babel bis zu den Füßen. Babelhaupt bis zu den Füßen. Vor Gott ist dieser Ablauf der Weltreiche von Osten nach Westen ein menschlicher Körper, also ein Organismus. Babelhaupt, Brust und Arme, Persien, Medien, Griechenland, Bauch und Lenden, Rom, Schenkel, Füße. Rom, Schenkel beginnend. Zwei. Die beiden Arme sind auch Medien und Persien. Aber bitte jetzt nicht irrtümlicherweise den einen Teil Roms im Osten wieder suchen, sondern beide können nur nach Westen sich verlängern. Da haben wir vor uns, ich staune, dass ich Weltgeschichte mich jetzt noch erinnern kann, wie wir in der Schule geplagt wurden mit Weltgeschichte und Geografie. Zeitlich nacheinander, geografisch nebeneinander. Also nicht eine Einheit. Weder zeitlich noch räumlich. Was sieht Johannes in Offenbarung 13? Da steigt ein einziges Tier aus dem Meer der Nation. Ohne Namen, Feuers. Er möchte aber vergleichen, mit was für einem bekannten Tier kann ich das vergleichen? Dann heißt es, als Ganzes wie ein Panther. Er guckt näher und dieses eine Tier als Ganzes wie ein Panther geht auf Füßen wie eines Bären Füßen. Und spricht ein Maul, eine Sprache wie ein Löwe. Merken wir etwas. Babel wird mit einem Löwen verglichen, Persien mit einem Bären, Griechenland mit einem Panther und Rom mit einem namenlosen Tier. Also was ist geschehen? Babel, Persien, Griechenland, Rom, nacheinander, nebeneinander in der Vergangenheit, werden jetzt erweitert aufs Globale über die ganze Erde und im ganzen Universum von den Geistern her dirigiert oder inspiriert. Ja. Gleichzeitig da sein, es ist ja ein Tier, sowohl wie ohne Namen, wie ein Panther, als Ganzes ist griechische Kultur, Humanismus und dann das unbarmherzige Gesetz der Meder und Perser und dann der einzige Despot Nebukadnezar von Babel. Alle diese 4, 5, 6 Weltreich und heute USA. Das sind noch die Füße und Zehen. Vermischung von Eisen und Ton ist in Daniel 2 ganz klar erklärt. Sie, die Eisernen, werden sich vermischen mit den Samen der Menschen. Also sind die Eisernen gar nicht was? Menschen, sondern was? Wie war es denn in den Tagen Noahs? Haben sich da Menschen mit Menschen vermischt? Und dann wäre es in Ordnung gewesen. Söhne und Töchter, also Männer und Frauen. Was war da für eine Vermischung? Von Geistern und Töchtern der Menschen. Das ist die Vermischung von Eisen und Ton. So war es in Tagen Noahs. Und wie wird das, wann wird das wieder so sein? In den Tagen des Sohnes des Menschen, bitteschön. Also, wie diese Weltreiche nacheinander waren, nebeneinander, sind alles, da waren sie nur wieder Schattenrisse, Vormodellierungen in der Welt- und Heilsgeschichte Gottes, nicht? Und alle diese Weltreiche hat Gott werden lassen um Israels und Jerusalems willen. Hat Nebukadnezar mit Jerusalem etwas zu tun gehabt? Haben die Perser und Meder mit Jerusalem etwas zu tun gehabt? Als Augustus römischer Kaiser war, war da in Israel auch was passiert. Als Alexander der Große dafür gesorgt hat, dass die griechische Sprache Weltsprache geworden ist, und dann einen seiner letzten Nachfolger lieferte, der berichtete Antiochus Epiphanes. Treffendstes Modell für den schon lebenden Antichristen heute. So. England global, USA, USA. Und jetzt dann alles gleichzeitig wird da sein und bei all dem Weltfrieden, der jetzt da kommt, Zustände zum Verwechseln mit dem tausendjährigen Reich, hat es der Antichrist leicht. Da legt ihm Gott sozusagen die Beweise gerade in den Mund und in die Hand. Jetzt ist es soweit. Sie haben ihre Schwerter zu Flugscharen umgeschmiedet. Ich sehe ersten Tagesbefehl der Amerikaner, die ganze Kriegsindustrie wird sofort umgeschalten auf Friedensindustrie. Was dann in wenigen Jahren möglich ist, haben wir gestern auch hören dürfen. Nur als ein Beispiel. Weiter, es kommt ein ganz neuer Zeitpunkt, wo Gott noch einmal alle Nationen versammeln lässt zum Krieg wider Israel. Wieder Sacharja, aber erst Kapitel 14. In den ersten Versen. Und das geschieht dort. Dort wird Jerusalem von allen kriegerisch gegen die Jerusalem versammelten Nationen eingenommen. Und nur ein Überrest der Juden und der Israeliten wird übrig gelassen. Dann haben wir aber sofort das Wort. Und dann erscheint der Herr in großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt die kleine Notiz. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ich pflege hier ein praktisches, menschliches Parallelaussage anzuführen. Angenommen, ein Onkel von mir schreibt mir, lieber Arthur, am Sonntag, den so und so vielten, 10.30 Uhr, werden meine Füße auf Bahnsteig 1 im Zürcher Bahnhof stehen. Denke ich, ja, du, aber lieber Onkel, also bei dir stimmt etwas nicht mehr, ne? Aber wir beim Bibellesen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Wie sollen wir das verstehen? Das sagt uns doch nichts, ne? Da denken wir nicht mal dran, wir stoßen uns nicht mal an so etwas, ne? Gott legt ja Stein des Anstoßes vor unsere Füße, dass wir überhaupt merken, dass was Wunderbares da ist, ne? Ein Paket Perlen oder Datteln oder sowas, ne? Ja. Die Füße sind immer das unterste Glied des Leibes des Menschen. Wo Paulus den menschlichen Leib als Modellvorführung für den Herrlichkeits Jesu Christi vorführt, hat er da auch etwas von den Füßen zu sagen. Ja. Hat Paulus bei der ganzen Waffenrüstung die Füße vergessen? Wie lieblich sind die Füße dessen, der Frieden verkündet auf den Bergen. Und wir sollen an unseren Füßen beschut sein mit dem Evangelium des Friedens. Die Füße sind es, die ständig in Berührung mit der Erde sind. Jetzt darf ich deutlich reden, wie ich sehe. Die Söhne Israels, die Gnade Gottes zu Gliedern des Leibes des Christus gemacht hat, sind Füße am Leibe des Christus. In Besonderheit der männliche Sohn. Wir wissen, wer ist der männliche Sohn? Also Männlichkeit doppelt genäht. Normalerweise ist ein Sohn immer männlich, nur stimmt das bei Israel nicht. Israel ist von Gott aus allen übrigen Nationen gegenüber mein erstgeborener Sohn. Den Nationen gegenüber ist Israel männlich. Aber Gott gegenüber ist Israel immer und Christus gegenüber immer weiblich. Verstehen wir, ist ein männlicher Sohn. Wer gebiert, empfängt und gebiert diesen männlichen Sohn? Also eine Heilskörperschaft in den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre. Ein Weib. Wie wird das beschrieben? Mit der Sonne, fahre weiter, der Gerechtigkeit Jesu Christi bekleidet. In ihrer Krone 12 Sterne, die 12 Sterne, die du sagst, das sind die 12 Söhne Israels. Gibt es da eine Gruppe aus allen 12 Stämmen Israels zu der Zeit? 144.000, je 12.000 aus allen 12 Stämmen Israels. Das ist das Weib mit der Sonne bekleidet. Hat den Mond unter ihren Füßen, der Mond ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, steht geschrieben. Also, wie Paulus schreibt, der Gott des Friedens, schon wieder, wird den Satan in kurzer Zeit unter eure Füße legen. So. Dieses Weib ist eine andere Bezeichnung für die 144.000. Und die 144.000 sind solche, die Gott noch sammelt aus allen Nationen. Die leben heute auch schon, werden Christusgläubig, aber sind noch eiferer für das Gesetz, wie vor 2000 Jahren. Und werden nicht durch den Heiligen Geist versiedelt, wie wer? Wie wer? Ja, ja wie wir, ne? Sondern durch wen? Ein hoher heiliger Engel, der Engländer würde sagen, der Lord Siegelbewahrer Gottes. Mit dem Siegel Gottes werden die 144.000 von einem hohen heiligen Engel versiegelt. Das ist etwas anderes. Genau. Genau, da ist Gott treu. Wenn es noch sich um Gesetz mit Beteiligung handelt, dann sind die Engel unabdingbar. Da gibt es nichts anderes. Da bleibt Gott treu. In den ersten 3,5 Jahren, die 144.000, die sind versiegelt auf den Namen Jesu. Sie bilden das Weib mit der Sonne bekleidet, 12 Sterne in ihrer Krone, den Mond unter ihren Füßen. Und diese Heilskörperschaft der 144.000 ist schon so in Christo empfangsfähig und geburtsfähig, dass in dieser kurzen Zeit eine weitere Heilskörperschaft geboren wird, der männliche Sohn. Und Satan, der weiß, dieser männliche Sohn ist für mich die gefährlichste Kraft. Nicht geht er gegen das Weib vor, sondern er laut, wenn der Sohn, wenn er geboren wird, dass er ihn sofort verschlingt. Was geschieht? Gott kommt ihm zuvor und entrückt diesen männlichen Sohn bei der 7. Richtposaune, bitte. Die 7 Posaunen in dem Buch der Offenbarung sind alles Gerichtsposaunen. Und aus dem Schall der 7. Posaune kommen die 7 Zornschalen hervor. Ist die 7. also unsere Posaune? Ja, alle. So wie Jesus Christus sowohl der 2. Mensch und der 3. Adam ist, gleichzeitig. So ist die 3. Posaune bei uns nur die 2. Gibt es auch einen 2. Tod? Leider, namens Feuersee. Aber zum Glück ist der 2. Tod auch gleichzeitig der 3. Und welcher Feind wird zuletzt weggetan? Der 1. Tod. Unmöglich. Der 3. kann nur der 2. sein. Liebe Geschwister, wie gut ist es, wenn wir geistlicherweise wenigstens einmal lernen, auf 2 zu zählen. Denn 2 ist im Hebräischen und Griechischen so selbstverständlich gleichzeitig das Letzte, das 2, mit dem grammatischen Namen Dual Griechisch. Da wird gar nicht von mit Zahlen Zeugnis gegeben. Wenn es heißt, zum Beispiel, da vergingen Jahre, wie viele Jahre sind dann vergangen? Dann weiß der Grieche und der Hebräer 2. Ich habe extra Jahre gewählt, warum? Die letzten 7 Jahre verfallen in 2 mal 3,5 Jahre. Wie werden die 3,5 Jahre bezeichnet? Aufpassen, was wir sagen. Eine Zeit und dann heißt es nur Zeiten, gar nicht wie viel. Und dann drittens noch eine halbe Zeit. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Wissen wir, wie viele Zeiten die sind? Jetzt. Wie viele sind es? Im Ganzen, ja, aber wie viele sind dann? Nur Zeiten ohne Zahl, wie viel sind das? Nur 2. Immer eine Mehrzahl von irgendeinen Personen oder Sachen, das sind immer nur 2. Jerusalem kriegerisch eingenommen durch alle Nationen. Und erst dann, wenn der Herr erscheint, hier, in großer Macht und Herrlichkeit, dann ist die Zeit der Nationen endgültig vorbei. 1948 und beim Sechstagekrieg, als Jerusalem in den Besitz Israels kam. Ja, dann habe ich gesagt, ja, Jerusalem, Besitz Israels kam. Auch ein wunderbarer Zeitpunkt, nicht irgendeiner. Ein Angeld für den Zustand, die Zeit der Nationen, abgeschlossen. Ein Angeld. Erst dann, nach Sacharja 14, Vers 3, besonders im zweiten langen Vers 3, im zweiten Teil. Jetzt kommt eine ganz neue Schau. Wofür das Geschehen mit Naomi und Ruth eine Vordarstellung ist. Jesaja 14, die ersten Verse. Jesaja 14. Denn Jehova wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Also, da ist Gott daran. Und jetzt? Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen. Darf ich sagen, wie sich die Ruth der Naomi angeschlossen hat, als sie als Witwe zurückkehrte ins Land, weil sie gehört hat, dass Gott in Israel wieder Brot geschenkt gegeben hat. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Hause Jakob zugesellen. War das bei Ruth der Fall? Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort zurückbringen. Seht mal. Ich habe gestern eine ganze Reihe Bibelstellen vom sogenannten zweiten Exodus, nicht? Oder Rückkehr. Nicht? Und von dem Himmel die Schrift, die hier wieder. Nicht? Aber erst wann werden die Völker sie so zurückbringen, noch tragen? Und in jeder Art der Möglichkeit, wenn die Feinde Israels beseitigt sein werden. Dann will jeder der größte Freund Israels sein. Und dann werden die Fremdlinge sich ihnen anschließen und zugesellen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Und das Haus Israel wird sich dieselben zu Knechten und Mägden zueignen. War nicht Ruth zuerst auch als Magd, als letzte der Mägde des Boas tätig? Eine Ehrenleserin, sich ständig bückend. Im Lande Jehovas. Und sie werden Gefangenen wegführen, die sie gefangen wegführen. Und werden herrschen über ihre Bedrücker. Kommt alles in den nächsten Jahren. Weiter. Jesaja 66. Das kommt auch noch vor der großen Drangsal, nicht erst im tausendjährigen Reich. Jesaja 66. Letztes Kapitel in Jesaja, Vers 7. Ich möchte immer noch mehr lesen, aber bleiben wir bei Vers 7. Ehe sie wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer ist die sie? Jerusalem. Israel. Das ist der gegenwärtige Staat Israel. Von einem Knaben entbunden, das bedeutet, männlich
ist Israel allen Nationen gegenüber Haupt der Nationen. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wir gehört und gesehen. Nämlich, kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation, Israel, mit einem Male geboren werden? Wer hat so etwas gesehen und so etwas gehört? Die ganze Menschheit. Weiter, denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Das ist schon eine weitere Phase, da kommt es erst an. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen, spricht Jehova, oder sollte ich, der geboren lässt, nicht verschließen, spricht dein Gott. Und da geht es jetzt weiter, soweit ist es. Freut euch mit Jerusalem, dürfen wir das tun heute? Wenn die sich heute begreiflicherweise nicht sehr freuen können, dann wollen wir uns freuen für sie. Freut euch mit Jerusalem und frohlocket über sie alle, die ihr sie liebet. Seid hoch erfreut mit ihr, alle, die ihr über sie trauert. Ich habe ihr angeredet. Auf dass ihr sauget und euch sättiget an der Brust ihrer Tröstungen. Das sind die Nationen, die sich ihnen anschließen. Bitte. Wann werden sich die Nationen Israels anschließen? Erstens, wenn alle Gegner Israels durch die Gerichte Gottes gedemütigt sind. Zweitens, und dann zu Israel kommen, aus der Fülle der Segnung Israels nutzen werden, natürlich vollkommenerweise die Nationen bloßen die eigene Reich. Aber hier schon, nachdem es geboren worden ist hier, plötzlich an einem Tag zur Welt gebracht worden ist, siehe, ich wende ihr Frieden zu, wie einen Strom. Dann werden wir einen Sieg erreichen oder bekommen oder erleben, dessen Herrlichkeit wir uns gar nicht vorstellen können. Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Was haben wir vorher gelesen? Das sind die, die sich Israel anschließen. Ihnen helfen am Aufbau. Die tragen nicht nur Söhne und Töchter Israels in jeder Verfassung und mit allen Verkehrsmöglichkeiten ins Land zurück, sondern die helfen mit am Aufbau des Tempels und des Landes, wenn ja die Grenzen erweitert werden, noch bis an den Euphrat nachher, ne? Und die Steppengebiete verwandelt werden in kürzester Zeit in Fruchtgefilde und Gott dann alle Söhne Israels zurückruft, nicht nur mehr die 144.000. Ne? Liebe Geschwister, das sind Dinge, alles zusammengerafft in unheimlicher Kürze geschehen. Und ihr werdet ja auf den Knien geliebkost werden. Wie einen seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Und die Hand Jehovas wird sich kundgeben an seinen Knechten. Und gegen seine Feinde wird er ergrimmen. Aha. Das Gericht wieder die Feinde kommt erst nachher, wieder vor der großen Drangsal. So, noch Kapitel 66, Vers 18, ja, nicht vergessen. Und ich, ihre Werke und ihre Gedanken sind vor mir. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zu versammeln, aber wie? Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ja, das kommt auch noch. In dem Zusammenhang. Ein neuer Blickpunkt. Jerusalem ist die Mitte der Erde, Mittelpunkt, geografisch. Geistlicherweise die Mitte der Nationen als Nabel der Erde. Nabel ist geburtsvermittelnd, Leben vermittelnd, Nabel der Erde. Wir denken an den Wunderbaum von gestern, Knabe entbunden und noch die Stelle, die ich erwähnt habe, Matthäus 24, 31, da, wenn der Herr kommt, des Menschen Sohn in großer Macht und Herrlichkeit, wird er seine Engel vorausschicken. Das sind dann alle Heiligen Engel mit ihm, noch einmal. Nun, ein feines, wie soll ich sagen, eigenartiges Benehmen oder Tun unseres teuren, schon heimgegangenen Bruders aus Juda, nein, aus Levi, hohepriesterlichem Geschlecht, unser lieber Bruder Schorsch Kahn, hatte auch eigene Versammlungen in Zürich. Da ging ich auch hin. Er hat jedes Mal so einen kleinen goldenen Leuchter, also der Form nach, aufgestellt und die 7 Kerzen drauf und angezündet. Wieder beginnt eine Versammlung, wieder steht das Leuchterchen da und die 7 Kerzen. Was macht mein geliebter Schorsch? Wir waren dicke Freunde. Er beginnt anzuzünden. Zündet jetzt die äußerste Kerze rechts an und dann nicht der Reihe nach, sondern die äußerste Kerze links. Und die anderen 5 nicht, die vergisst er. Ich habe ihn nachher gefragt, warum hast du die nicht angezündet? Was? Die habe ich nicht angezündet. Hast also gar nicht gemerkt. Sage ich ihm aber prompt nachher, Schorsch, du warst ein vollkommener Prophet für heute. Hat jemand schon gemerkt, etwas gemerkt? Was haben wir heute Nachmittag gehört? Jesaja 6, Jesaja 61. Um Gefangenen Freiheit auszurufen, Gebundenen zu lösen, Gebundenen das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Und der Tag, das Jahr der Annehmung zu verkündigen. Wie viele Punkte zählt Jesus da auf? Von den 7? 5. Eben hat er gelesen, und das Jahr der Annehmung unseres Gottes. Obwohl es im Text mit einem und weitergeht, rollt er die Schrift zu, legt sie beiseite und sagt, bis heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Also wir sagen und lehren und werden belehrt, bitte Bibelstellen nicht aus ihrem Zusammenhang reißen. Und was macht der Herr Jesus? Da geht es im Text mit einem und weiter und da hört er glatt auf. Warum? Was kommt nachher? und den Tag der Rache unseres Gottes. Das auf der Seite des Leuchters, das Äußerste. Und zum Glück geht es wie weiter? Äußerer Rahmen. Und wie geht es weiter? Zu trösten alle Trauernden. Also was ist die letzte Ausführung des Heiligen Geistes? Etwa der Tag der Rache, in Unendlichkeit festzuhalten? Nein. Aufzurufen den Tag der Rache unseres Gottes, das ist die Flamme da, die äußerste, und zu trösten alle Trauernden. Was hat der Schorsch Kahn gemacht? Die fünf Stücke in der Mitte. Der Geist liegt auf ihm, so. Und dann heißt der Zweckausübung, um das zu tun und das. Um das zu tun und das. Und bei den fünften hört Jesus auf, obwohl es mit einem und weitergeht, um den Tag der Rache. Der ist hier. Und zu trösten alle Trauernden. Was hat also der Schorsch Kahn gemacht? Der hat nur die Kerzen angezündet, heute. Die anderen fünf, sagt Jesus, die haben sich schon erfüllt. Ne? Und trotzdem, und Tag der Rache, hat Gott sich erlaubt, da 2000 Jahre Pause zu machen. Ne? Zwischen damals, wo Jesus sagt, das ist erfüllt, und den Tag der Rache. Da hat er sich gefreut, dass er ein Prophet war, ohne es zu merken. Und dass ich es merken durfte, hat er mich auch noch besonders gefreut. So, wir dürfen zum Schluss kommen. Für uns, die Gemeinde Jesu, gilt anlässlich der Feier des Brotbrechens das wunderbare Wort des Paulus in Kürze wieder gefasst. Ihr verkündet den Tod des Herrn, bis er kommt. Oh, das wissen wir schon lange. Worin besteht der Tod des Herrn? Kurze andere Benennung. Golgatha. Worin besteht mit einer anderen Benennung, bis er kommt, wenn er kommt für uns? Entrückung. Ja. Jetzt kommt eine kurz. Es gab ein Jahr vor Christus, das war vor Gott so wichtig, dass von jenem Jahr aus der Prophet Daniel die Orientierung bekam, nach 483 Jahren später, als dieses betreffende Jahr vor Christus, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Golgatha. Wir wissen heute, ums Jahr 30 fand Golgatha statt. Weniger 483 Jahre, nämlich 69 Sabbatjahre, 69 mal 7 Jahre, zurück vom Jahre 30, kommen wir in dem Jahr an, dass der prächtige Verfasser der Companion-Bibel, Bullinger errechnet hatte mit dem Jahr 454 vor Christus. Tatsächlich, 454 vor Christus plus 483 kommen wir im Jahr 2930 an, unsere Zeitrechnung. So. Und siehe da, oder zu beachten nun, das Wort Gottes heißt, 70 Sabbatjahre nach diesem Jahr richtet der Herr, macht der Herr den Sünden ein Ende, und richtet eine äonische Gerechtigkeit auf. 70 mal 7 Jahre, das sind 490 Jahre. Die 70 Sabbatjahre werden unterteilt einmal in 7 plus 62 gibt 69. Dann heißt es, nach 69 Jahren, Sabbatjahren, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Da staunt man, dass die damaligen Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten nicht vorsichtiger mit dem Jesus von Nazareth umgegangen sind. Die wussten besser als wir heute, welches Jahr es damals war, als das Wort ausging, Jerusalem wieder zu bauen. Golgatha ums Jahr 30, das entsprechende Jahr 454. Dann habe ich mich gefragt, schön, 1948 ist ein Datum in der Welt- und Heilsgeschichte, den Gott zum ersten Mal wieder dem Ablauf der Zeiten aufgedrückt hat. 1948. Dann habe ich mich gefragt, Herr, wie viele Jahre liegen zwischen 1948 und diesem Jahr 454, das für mich noch gar nicht etwa ganz sicher vom Fest war, nur ungefähr. Ne? Ich staune, genau 49 mal 49 Jahre. 7 mal 7 mal 7 mal 7, 7 hoch 4. Ja, ist das etwas biblisch? Nein, das ist nicht nur etwas. Denn 49 ist die Zeitperiode, nach welcher immer ein Halbjahr folgt, das nächste 50. Immer nach wieder 49 Jahren. Das 50. ist schon wieder das erste Jahr der nächsten 49. Also was ist 1948 für ein Jahr? Da beginnt zum 50. Mal eine Halbjahrperiode von 49 Jahren zu laufen, zum 50. Mal. Und die läuft ab 48 und 49 gibt 1997. Und dann müsste alles soweit vorbereitet sein, dass die Neuordnungen laufen können. Jetzt verstehen wir, es handelt sich um Zeitetappen von Sabbatjahren. Bitte. Ja. 49 mal 49 Sabbatjahre, nicht irgendetwas. 49 mal 49 Jahre. Bis 48. Es war mir klar, weil Golgatha stattfand, weil sie ihn verworfen haben, nach 69 Zeiteinheiten konnte die 70. von 7 Jahren nicht laufen. Bildlich gesprochen stand im Jahre 30 die Uhr Israels still. Die 70. Sabbatjahrwoche konnte nicht laufen. Die 70. Stunde stand still. Die Uhr Israel stand still bei Golgatha. 40 Jahre später, nach 30, wieder eine Bestätigung für 30, im Jahre 70 lässt Gott Jerusalem und Israel zerstören und die Juden gefangen wegführen oder töten. Da hat Gott die Uhr Israels auf die Seite gestellt. 1948 hat Gott die Uhr Israels wieder hervorgeholt, aber sie tickt noch nicht. Der Feigenbaum hat auch noch keine Frucht. Die Frage ist, wann wird sie wieder ticken? Eines ist mir klar, ohne Zeit zu nennen, Zeitpunkt. Die Uhr Israels tickt wieder im Moment, wo die 7 letzten Jahre zu laufen beginnen. Stimmt. Dann tickt sie wieder. Für mich war das Jahr 1990 denkbar bis 97, dass das die letzten 7 Jahre sein könnten.
Nun habe ich mich gefragt, gut, 1990, wenn 1990 die Uhr Israels wieder ticken würde, nachdem sie im Jahre 30 bei Golgatha aufgehört hat zu ticken, Herr, wie viele Jahre liegen da dazwischen? 1960 Jahre liegen dazwischen. Geht diese Zahl durch 7, habe ich mich gefragt. Elektronenschieber. Ja. Geht es etwa noch einmal durch 7, dann wäre ja die Zahl teilbar durch eine Anzahl von Halbjahrperioden, durch 49. Noch einmal durch 7, liebe Geschwister, ich erschrecke. Warum? Nicht irgendein Resultat, sondern genau 40. 40 Halbjahrperioden sind abgelaufen zwischen Golgatha und dem Jahre 1990. Was heißt denn die Zahl 40 in unserer Bibel? Zahl des Aufschubs, der Beiseitesetzung, der Prüfung und dergleichen, der Versuchung. 40. Gott sagte zu Mose, und damit schließe ich, und nochmal auf uns Bezug nehmend, Mose, die Kundschafter haben 40 Tage gekundschaftet, kommen zurück und verführen das Volk zum Unglauben. Deshalb habe ich für dein Volk Israel aus diesen 40 Tagen, 40 Jahre Wüstenwanderung durch die Nationen gemacht, bevor ich euch ins Land der Weisung hineinlasse. Und seit Golgatha hat Gott aus den 40 Jahren Wüstenwanderung damals 40 Halbjahrperioden gemacht, währenddem er sie unter allen Nationen durch diese Wüsten hat wandern lassen, bevor er sie wieder einbringt ins Land der Verheißung. Das bedeutet für uns, liebe Geschwister, ihr versteht jetzt, dass ich erstaunt war zu hören, dass ein einfacher, aber prächtiger Versammlungsleiter einem Mitglied zugeflüstert hat, sag's aber niemand, ne? Die Entrückung findet statt vor dem Jahr 1990. Warum? Wann begann das Geheimnis der Gemeinde Jesu, des Leibes des Christus zu laufen? Golgatha. Unser aller alter Mensch wurde von Gott mit Christus gekreuzigt. Den ließ Gott mit Christus am Kreuz sterben, ließ Gott mit Christus begraben. Stimmt das? Alles ganz geheimnisvoll, wie wir ja das Geheimnis Gottes darstellen. Erst als der Messias Israel sein Schicksal besiegelt war, ans Kreuz angenagelt, erlaubte sich Gott, uns hier einzufügen. Als die Uhr Israel stillstand, so sehe ich, dass nur ein Punkt, die Uhr Israels kann erst wieder laufen, wenn wir nicht mehr da sind. Und jetzt zurück zum Wort. Ihr verkündet den Tod des Herrn, Golgatha, damit hat Gott euch in uns identifiziert. Bis er kommt, Entrückung. Und dann ist Gott dafür Israel, dass er die Uhr Israels wieder ticken lässt. Die 70. Jahrwoche. Soweit noch für heute. Aha, oh, danke dir. Oh, sehr fein. Ja, ja. Liebe Geschwister, wenn wir so bald beim Herrn sind, wo habe ich? Sehr gut, bravo, freue mich.
Und der spricht
Worte
Gottes deutlich aus,
sodass
wir alle verstanden.
Ja, danke dir. Sehr schön. Oh, freut mich das. Aha, danke schön. Aha. Erster Hinweis:
David, ich habe nämlich gesagt, ja, auch im tausendjährigen Reich wird auch David erscheinen. Bibel, Schriftnachweis, erstens, Hosea 3, Vers 5. Hosea 3, Vers 5, er ist doch kleiner Prophet. Und danach werden die Kinder Israel umkehren und Jehova ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu Jehova und zu seiner Güte am Ende der Tage. Hesekiel 34, 23. 34, 23. Und ich werde einen Hirten über sie erwecken, und er wird sie weiden, und meinen Knecht David. Wer ist der Hirte? Das ist Christus. Und wer ist David? David, ne? Und meinen Knecht David, der wird sie weiden, und der wird ihr Hirt sein. Und ich, Jehova, werde ihr Gott sein, und mein Knecht David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Johannan, Hesekiel 37, 24, 25, noch ungefähr, noch einmal das Gleiche. Auch Daniel wird da sein, denn was wird dem Daniel gesagt? Daniel, geh hin zu deinem Lose am Ende der Tage, und du wirst auferstehen zu deinem Dienste am Ende der Tage. Und so werden wir staunen, wer da alles noch dann dabei sein wird. Und jetzt die Frage, wo sind wir? Da kommen wir zurück, komme ich zurück auf dieses eigenartige Wort, und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Sonderbar, ja, ja, warum nicht, stehst nicht du als ganzer Christus auf dem Ölberg, wenn du kommst in großer Macht und Herrlichkeit? Das Haupt kann nicht zu den Füßen, sondern es bedarf euer Licht. Die Füße sind es ja den ganzen Menschen tragen und sich ständig auf den Staub oder auf die Erde drücken lassen, dass der ganze übrige Mensch überhaupt sein Werk tun kann. Aha. Weil geschrieben steht, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. In diesem großen Zeitpunkt seiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit, nachdem dann die Zeit der Nationen endgültig vorbei ist, heißt das, Jesus Christus, dessen Leib inzwischen vollendet wurde, der Gott gleich sein wird. Und wir ihn sehen werden, wie er ist. Und unser Haupt, der herrliche Gottessohn ist, der die Unendlichkeit, nicht nur die gegenwärtige Schöpfung, beherrscht, sondern die Unendlichkeit Gottes bewohnt. Füllt. Und wir mit ihm. Muss sich unbedingt und für die Zustände des tausendjährigen Reiches hier auf der erneuerten Erde und im erneuerten, provisorisch erneuerten Weltall so reduzieren in Bezug auf seine Gesamtherrlichkeit, seines gesamten Leibes. Genauso, was die Füße, nur die Füße am menschlichen Körper darstellen. Das heißt, im tausendjährigen Reiche werden in der Hauptsache ganz sicher die Glieder am Leib des Christus vorhanden sein, die aus Israel kommen. angenommen, wenn ich aus Israel wäre, aus irgendeinem Stamm. Ja, dann würde ich mich tatsächlich auch freuen, dann tatsächlich alles zu erleben, als Israelit. Ja. Aber ein wirklicher Jude, ein wirklicher Israelit, ja, der war fast unglücklich, wenn er gar nicht dabei sein dürfte. Nach der Erfüllung all der Verheißungen, die der Gott ihrer Väter dem Hause Israel als Nation auf der Erde, als erstgeborener Sohn aller Nationen, ja, schenken wird, da nicht dabei zu sein. Also, Christus, dem Gott über jeden Namen und seinen Namen über alle Namen erhöht und verherrlicht hat, dem er nicht nur alle Gewalt in den Himmeln und auf der Erde gegeben hat, sondern sich zu sich hinauf über allen Himmeln erhöht hat, ja, in seine Gottes- und Vaterunmöglichkeit und wir damit. Der Gesamtleib des Christus ist während dem tausendjährigen Reich im, der wächst da noch für sich, das Wachstum Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Unendlichkeit zu Unendlichkeit. Während Christus persönlich da unten in niedrigster Gestalt gleichzeitig das All erfüllen, sich darstellt, Israel und den Engeln noch einmal zur Verfügung stellt, wie wir gestern lernen durften. Ist noch eine brennende Frage?
Die Heiligen.
Bitte?
Er kommt mit allen Heiligen, werden mit den Heiligen gemeint. Er kommt mit allen Heiligen.
Ja, das habe ich schon gesagt. Die allen Heiligen in großer Macht und Herrlichkeit, das sind die Engel, die er vor sich her sind, die heiligen Engel. Und wenn er mit allen Heiligen zu uns herankommt, dann sind es die in Christo Entschlafenen, also die während 2000 Jahren dem Leibe nach begraben. Begrabenen. Die bringt er mit, weil die zuerst auferweckt, lebendig gemacht werden. Die bringt er mit und dann ertönt die zweite Posaune, die letzte Posaune für uns. Dann werden wir, wenn Christus mit denen, die zu uns bringt, in einem Augenblick mit ihnen verwandelt.
Darf ich noch fragen, wo die in Christus entschlafenen ruhen?
Die Frage, ihr habt gehört. Wo die in Christo Entschlafenen ruhen. Die Frage kann als solche nicht ohne weiteres beantwortet werden. Die Frage kann nur so beantwortet werden, wo sind die in Christo Entschlafenen dem Leibe nach, wo sind sie der Seele nach und wo sind sie dem Geiste nach? Erste Frage, wo sind sie dem Geiste nach? Antwort, schon im Alten Testament ganz allgemein. So, wenn ein Mensch, irgendein Mensch stirbt, was geschieht mit seinem Geist? Der kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Da der Geist des unwiedergeborenen, ungläubigen Menschen aber nur noch ein glimmender Docht ist, der jederzeit erlöschen würde, wenn Gott in seiner Treue als Schöpfer den nicht erlöschen lassen würde, kehrt als glimmender Docht zu Gott zurück. Das heißt, er weiß um nichts, er ist noch tot, der ist noch nicht ins Leben gezeugt, der Geist des Ungläubigen. Bei uns gilt, der Leib zwar ist tot, der kommt ins Grab, wie beim Ungläubigen. Der Geist aber bei uns ist Leben lebendig gemacht. Weiß der jetzt um etwas, wenn der Leib abgelegt ist? Was steht denn geschrieben? Genauso wie nur der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. Doch als klingendes Wort, da ist der Allerhand, ne? Irdischerweise. So weiß nur der Geist Gottes, was in Gott ist. Es sei nun der Geist Gottes oder der Geist des Menschen, das Wissen um die Dinge steht nicht beim Leib und nicht bei der Seele, sondern beim Geist. Und unser Geist ist bereits ins Leben gezeugt. Wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann kehrt sein Geist lebendig gemacht, Wissen um alle Dinge zu Gott, dem Vater, zurück.
Halleluja.
Halleluja. Zweitens, was ist mit der Seele? Ho. Was sage ich da ho? Was wurde ich belehrt? Und was habe ich gelehrt? Wie wurden wir da belehrt? Liebe Geschwister, wisst ihr, was mich im Moment sehr freut? Dass wir jetzt in Schuss kommen könnten. Und erstens mal bis Mitternacht weiterfahren würden. Hier kann ja einer nur vom ersten Stock runterfallen, nicht vom dritten. Um Mitternacht. Damals hat Gott das geschehen lassen, dass alle um Mitternacht wieder quick lebendig geworden sind, ne? Weil er wieder lebendig heraufgebracht wurde. Ne? Wie lange hat Paulus noch die Versammlung ausgedehnt? Was? Ja, bis der Morgen anbrach. Was hat er dann gemacht? Wohin hat er sich zur Ruhe begeben? Seinen Mitarbeitern gab er das Geld, um per Schiff um die nächste Halbinsel herumzufahren, während Paulus sich entschloss, zu Fuß am anderen Morgen an den Ort zu gehen, um sich mit den anderen, denen er das Fahrgeld bezahlt hatte, sie dort wieder zu treffen. Liebe Geschwister, was sind wir für Helden? Ne? Also, was ist mit der Seele? Weil der Begriff Seelisch, Psychikos im Griechischen durchgehend im Neuen Testament negativ geladen ist, wurde von uns Brüdern und auch meinen Lehrern zum Teil diese Eigenschaft seelisch auch auf die Seele selbst bezogen. Da wurde alles, was mit Seele zusammenhing, gleich unter den Tisch gewischt. Das ist ungeistlich. Alles, was mit Seele zusammenhängt. Und haben nicht gemerkt, samt mir, dass wir da sehr ungeistlich vorgegangen sind. Beispiel, also jetzt zwei primitive literarische Beispiele. Ist es ein Unterschied, ob ein Mensch, nein, einfach unter den Begriffen Kind, ist das etwas Wunderbares, ein Kind? Sie, ohne Zweifel. Aber ist die Aussage kindisch genauso wunderbar? Ist negativ geladen, merken wir. Das ist jetzt Eigenschaft. Negativ, ne? Während das Hauptwort unverändert wunderbar bleibt, der Begriff. Zweitens, ihr lieben Schwestern, merkt gleich, warum ich es die Hand auf den Mund gelegt habe. Ist der Begriff Weib etwas Wunderbares? Herrlich! Das Weib ist die Herrlichkeit des Mannes, steht geschrieben. Aber der Begriff weibisch ist nicht mehr so wunderbar. Eigenschaft, negativ, Hauptwort, positiv. Seelisch, ganz negativ. Direkt verbunden noch mit teuflisch. Während dem Seele kostbarste Perle ist und
bleibt. Und wenn ein Mensch den ganzen Kosmos gewinne und nehme nur Schaden, ein Leck an seiner Seele, nicht würde sie verlieren. Was meint Jesus mit diesen Worten? Kein Vergleich. Der ganze Kosmos mit all seinen Herrlichkeiten, seinem ganzen Reichtum, kann gar nicht mit dem Wert einer einzigen Seele verglichen werden. Sein Blut an welchem die Kritiker so Anstoß nehmen, sein Fleisch und sein Blut, das ein Theologe geschrieben hat, mit dieser Schlachthaustheorie will ich nichts zu tun haben. Warum rede ich so? Ja, nach der buchstäblichen Aussage ist begreiflich. Ja, nicht nur der Theologe hat sich an diesen Worten geärgert, sondern wer auch? Alle 12 Jünger. Als Jesus diese Worte 5-mal wiederholt hatte, mit kleinen Abwandlungen, sagt er den Jüngern, warum ärgert euch ihr euch? Warum ärgert ihr euch? Das darf ich gerade noch bekennen, als ich einmal die Stelle wieder gelesen habe, als ich noch Schäugling war in Christo, da habe ich mich auch dran geärgert. Denn Fleisch essen, Blut trinken. Und dann lese ich weiter. Und als er sah, dass seine Jünger, die 12, sich an diesen Worten ärgerten, da war ich natürlich gerechtfertigt. Ne? Wenn die 12 sich geärgert haben, dann wer bin ich dann? Ne? Wie geht Jesus weiter? Ist gar nicht nötig, dass ihr euch ärgert. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nicht viel. Nichts. Und das Blut selber braucht nicht weiter zu fragen. Ja, was ist denn geistlicherweise sein Blut? Das ganze Gesetz erklärt, bei jedem Opfertier, das blutend ist, Blut fließt, sein Blut, das ist seine Seele. Nicht, jetzt sind wir an der Frage, was ist mit der Seele des Gläubigen? Sein Blut des Opfertiers, des Opferlands. Wer ist denn das wirkliche Opferland? Jesus Christus. Jetzt haben wir. Der Heilige Geist hat den Perlenbegriff der Seele des Sohnes Gottes, an welcher Gott der Vater wohlgefallen hat. Meine Seele, spricht Gott, hat wohlgefallen an seiner Seele. Weil dieser hochheilige Begriff der Seele Jesu vor dem Vater so heilig ist und vor dem Heiligen Geist, hat er diesen kostbaren Gotteswort verhüllt, eingehüllt in ein anstößiges Bild oder Modell. Buchstäblich Blut. Aber liebe Geschwister, ganz einfach. Wenn ein Säugling in Christo hört bei der Feier des Brotbrechens, wer mein Blut trinkt, hat Teil an mir. Wer mein Fleisch isst, hat Leben in sich selbst. Und dann wer mich isst und so weiter. Und nimmt das buchstäblich, Herr Jesus, da habe ich auch gemacht, mache ich heute noch, sage Herr Jesus. Meine Antwort auf jede Frage im Sinne von Zweifel, von einem Sorgengedanken oder irgendetwas, einer Versuchungsattacke. Meine einheitliche Antwort besteht darin, dass ich augenblicklich das Blut des Christus durch mich strömen lasse. Wie man einen elektrischen Strom in entsprechender Dosierung wohltuend heilend durch sich strömen lassen kann. Und, siehe da, in meiner Seele war Kraft, steht in einem Psalm. Stimmt das für die Seele Jesu Christi? Was hat denn Satan als Lösegeld verlangt von Gott, wenn er alle ihm bereits verfallenen Seelen aller Menschen die freilassen soll? Was steht geschrieben? Was hat er ausgeschüttet in den Tod? Seine Seele und er selber, sprich zweimal des Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen oder desgleichen, sondern um seine Seele als Lösegeld zu geben. Elberfelder und anderen Übersetzer übersetzen, sein Leben zu geben. Irreführung. Wieder den Wert der Seele, ne, vertuscht. Leider. Zweimal sagt das Jesus. In zwei Evangelien. Seine Seele als Lösegeld zu geben. Ja, wer verlangt denn ein Lösegeld? Etwa der Eigentümer. Der ist im richtigen Besitz der Sache, des Wertes. Ne? Wer war der Eigentümer der Seele Jesu? Des Sohn hat der Vater. Ne? Wer verlangt ein Lösegeld? Ein Pirat, ein Verbrecher, der ein Geraubtes, ein Opfer umklammert hält und niemand kann ihm das Opfer entreißen, warum? Er sagt er, sonst bringe ich es um. Ich gebe das umklammerte Opfer nur wandfrei, wenn ihr mir den Preis, das Lösegeld, aushändigt, das in meinen Augen mehr wert ist als das Opfer. Stimmt's? Ganz klar. Wer hält den ganzen Kosmos umklammert? Wer? Nicht das Böse, sondern der Böse. Wie heißt der? Satan. Ja. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Wer war denn der, dem der Tod in seine Gewalt gestellt worden ist von Gott? Ja. Aha. Hat Satan also gewusst, dass die Seele des Heiligen Gottes sehr kostbar ist? Wenn er bereit ist, wenn diese Seele als Lösegeld in meine Gewalt im Totenreich kommt, das ist mir mehr wert als der ganze Kosmos und alle Seelen, die bereits in meiner Gewalt sind. Na, ich darf hier leider nicht die gewaltigen Zusammenhänge und Gottes Rechte und Schwüre, die damit zusammenhängen, jetzt erwähnen. Einfach die Tatsachen. Jetzt war die Seele des Heiligen Gottes in die Gewalt Satans ausgehändigt. Wie war jetzt die Rechtslage? Ehrt unser Gott diesen Fürsten des ganzen Kosmos. Bis heute sogar noch mit welchem Titel? Der nur ihm zusteht, Gott. Satan wird von unserem Gott bis heute geehrt. Er ist der Gott. Griechisch Theos. Wie unser Gott sich Theos nennen lässt. Er ist der Gott, und zweitens Fürst. Und die beiden Titel sind die höchsten Titel, die die Schrift kennt. Gott und Fürst. Bei uns ist leider der Begriff Fürst heruntergerutscht zum Fürsten von Liechtenstein oder Monaco. Offenbarung 1 erklärt aber, Christus ist der Fürst aller Könige. Also wer ist größer, welcher Begriff, König oder Fürst? Aha. Also, bei der Versuchung führt der Satan ihn, den Erniedrigten, auf einen sehr hohen Berg, nicht auf dieser Erde, und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, der Himmel und der Erde, und ihre Herrlichkeit, und sagt, das alles ist mir übergeben, und ich verleihe es weiter an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten, und das alles übergebe ich dir. Hat Jesus widersprochen? Kann er gar nicht, weil es so ist. Bitte?
Aber nur zum Teil.
Wie zum Teil?
Ja, er kann doch nicht sagen, ich gebe es, wen ich will.
Also ich bin?
Also er sagt, es ist mir übergeben.
Ja.
Und ich gebe es, wen ich will.
Ja.
Stimmt das auch?
Ja, das hat er gesagt.
Ja, hat er gesagt, aber stimmt das?
Das stimmt auch.
Ja.
Ja, bitteschön. Wenn Gott ihn als Gott bezeichnet, hat er das zur Kenntnis genommen, aber noch nicht erkannt, was das bedeutet, ne? Er ist der Fürst des ganzen Kosmos. Stimmt. Und Fürst heißt im Griechischen Achon. Ache heißt Anfang. Er ist nicht nur der Anfangsfürst, sondern der Erstling aller Geschöpfe Gottes und das erste herrlichste Geschöpf. Steht alles in den Annalen des Buches Hiob. Du warst der Reshit der Wege Gottes. Modellvorführung, irgendein Tier, das auf der Erde gar nicht gibt, weil Gott nicht das Tier meint, das Nashorn oder das Rotos was gibt das für Wassertiere da, sondern dieses Wesen. Genau das hebräische Wort Reshit. Reshit, im Anfang, ist der Christus. Er ist der Weg Gottes, Christus. Und Satan war der Reshit, der Anfang der Wege Gottes, als er viele Wege ging. Ja. Aber zurück zur Seele. Jetzt wissen wir, die Seele eines Menschen ist etwas ganz anderes. Was ist denn seelisch? Warum ist der gefallene Mensch, auf Wiedersehen, ihr Lieben, soll jeder nach Hause gehen. Ja. Warum ist das Eigenschaftswort ganz negativ, widergöttlich sogar? Aha. Nachdem der Mensch sich von Gott getrennt hatte, Adam. Vorher floss ständig neuer Ruach dem Adam zu. In der Gegenwart, in der ungetrübten Gegenwart Gottes. Im Moment Schlangenmaterial gegessen, vergiftet, von Gott getrennt, hat er das Kabel des Zustroms des Geistes Gottes abgeschnitten. Jetzt war der erste Mensch nur noch eine Batterie, die sich dem Geist nach, der vorhanden war, noch nur noch ausgeben, nur noch verstrahlen kann. Immer weniger, immer weniger, jetzt nur noch ein glimmender Dorn. Dieser glimmende Dorch kann nichts mehr Gott Wohlgefälliges tun. Der ist tot für Gott. Jetzt muss die arme Seele die Führung übernehmen und dazu ist sie nicht bestimmt, nicht fähig. Der unwiedergeborene Mensch, ein seelischer Mensch wird er genannt. Warum? Weil der Geist tot ist. Weil die Seele die Führung übernommen hat. Das ist viel schlimmer noch, als wenn ein großer Geschäftsmann stirbt, unerwartet, keine Söhne, keine Nachkommen, seine Frau, die Witwe, die absolut geschäftlich gar nichts weiß, muss jetzt die Geschäfte übernehmen. Ist das für die Gläubigen eine feine Sache? Ne? Sie kann, sie ist nicht dazu geschaffen, die Witwe. Unfähig. Kann ihr die dümmsten Sachen machen. So ist das.
Selig heißt ohne Geist. Und klingende doch, Maximum. So. Was jetzt die Seele bei einem Menschen bedeutet und darstellt, dessen Geist lebendig gemacht ist, wie bei uns, und um alles weiß, was in Gott ist und was im Menschen ist, wachstümlich. Was ist mit dessen Seele? Philipperbrief aufschlagen. Also, liebe Geschwister, ich bin ziemlich unschuldig, dass es so weitergeht, nicht? Wenn ich gefragt werde, bin ich verantwortlich, Rechenschaft zu geben. Jawohl. Philipper 1, danke. Vers 27 und folgender. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Auf das sei es, dass ich komme, da spricht der Geist Christi in ihm, und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, betont, einem Geiste. Mit da sind wir sofort einverstanden. Jetzt kommt aber ein, in dem ihr, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Ist also die Seele des gläubigen Menschen auch schon belebt und fähig, den Geist, den lebendig gemachten, unabdingbar zu unterstützen, dass wir im Geiste feststehen können, nur indem unsere Seele mitkämpft am Evangelium. Die Seele des Gläubigen ist auch schon lebendig gemacht durch die Impulse des Geistes, der uns gegeben ist. So sagt Jesus schon, leider wieder in den Übersetzungen, wer seine Seele festhalten will, trotzdem geschrieben steht nach dem Gesetz, wer Seele sündigt, die muss sterben, der wird sie gerade verlieren. Wer sie aber verliert, gerade sagt, ja Vater, meine Seele hat gesündigt, die muss sterben, die unterschreibe. Was geschieht mit dem? Der zeugt seine Seele ins Leben, sagt schon Jesus. Wunderbar, dass wir unsere dem Tod verfallene Seele an den Herrn Jesus verlieren dürfen. Aha. Ein Mensch des Glaubens stirbt. Sein Leib kommt ins Grab bis zur Entrückung. Sein Geist kehrt lebendig um alles Wissen zurück zu Gott samt seiner Seele. Und bei der Entrückung werden die Leiber, die erstorben, auferweckt. Ihre Geist und Seelen zurück, zusammengebracht und mit uns zusammengebracht und im gleichen Augenblick miteinander verwandelt und alle Zeit beim Herrn. Halleluja. Amen.
Die unendliche Herrlichkeit des Leibes des Christus, zu dem wir gehören, will die Unendlichkeit Gottes erfüllen. Im Blick auf 1000 Jahre. Wo sich David unbedingt nach bezeugen, die Frage stellt, kümmert sich das Haupt um die Füße? Pflegt das Haupt um die Füße? Das heißt, das tausendjährige Reich, alles, was da wirklich an Segnungen und an geistlichen Werten ist, geschenkt wird, da reicht es, verstreuen von dem Leib des Christus. Also wisst, wie man einen Bruder gebracht hat, das geht uns gar nicht.